melden uns vom Abgrund. Nürnberg 1:2.
Das reicht aber nicht mehr, denn es ist vorbei.
Aber keines der letzten 6 Spiele gewonnen.
Rettet man sich in der Relegation und hält die Klasse.
Hallo, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Abstiegskast. Ja, normalerweise sage ich jetzt, mit dabei ist und hier ist, ja, nee, es gab heute kleinere Komplikationen bei uns. Andreas hat Corona. Ja, genau. Andreas hat heute gemerkt, er hat Corona, er ist krank, er hat Fieber, er kann nicht richtig reden. Und ich habe auf die Schnelle niemanden gefunden, der mit mir aufnehmen will oder kann oder mag, wie auch immer. Deswegen bin ich jetzt hier alleine heute Abend und muss alleine, was heißt muss, darauf alleine aufnehmen. Und das ist auch mal eine Herausforderung, die ich jetzt mal angehen werde. Weil wir haben letzte Woche verschoben, weil wir letzte Woche beide keine Zeit hatten. Und deswegen nehmen wir heute, also, ja, wir, ne? Wir nehmen jetzt heute auf. Wir. Ich nehme jetzt heute auf. Andreas, gute Besserung auf jeden Fall. Werd nicht längerfristig krank. Ich brauch dich. ja, wer auch irgendwas gebraucht hat, war Bielefeld. Und die haben nämlich den VfB anscheinend gebraucht. Dann, seit Bielefeld gegen den VfB gewonnen hat, ist Bielefeld auf einmal gut in Form. Ja, der größte Aufbaugegner der Welt hat wieder zugeschlagen, der VfB. Ja, ich hab's schon gesagt. Ich erinnere mich noch gut an den Folgentitel, den wir da hatten. VfB-Gegner. Ja, es war, ist nicht sonderlich kreativ, ich weiß. Aber ja, muss auch mal jemand machen, solche Witze. Bielefeld besiegt Frankfurt. Also, was heißt besiegt Frankfurt? Besiegt auch Frankfurt, muss man dazu sagen. Sie schlagen sie 2-0. War wieder so eine kleine Wimmer-Show quasi. Macht ein Tor und diese Rabona-Vorlage. Wunderschönes Ding. Nur, was ich mich gefragt habe dazu, ich werde jetzt einfach ganz viele Fragen in den leeren Raum stellen, weil mir niemand antworten kann. Vielleicht antwortet mir ja irgendwer auf Twitter dazu. Er hat dazu gesagt und ich habe es halt gelesen. Er hat seinem rechten Fuß in der Situation nicht vertraut. Er macht doch den Rabona mit dem rechten Fuß. Also, der Ball liegt links von seinem, also liegt quasi auf dem linken Fuß und er macht einen Rabona, also mit rechts. Wieso hat er seinem rechten Fuß nicht vertraut und dann macht er einen Rabona? Also, da ist wohl, glaube ich, die Aussage falsch. Also irgendwas passt da nicht, auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher. Ja, trotzdem ist 2-0 sieht jetzt relativ klar aus, würde man sagen. Aber 18:8 Torschüsse für Frankfurt in dem Spiel, so schlecht waren die gar nicht drin. Also da muss man auch daran sprechen, dass Frankfurt halt ein bisschen unfähig war und Bielefeld es gut macht. Also ich will jetzt nicht Bielefeld den Erfolg absprechen, aber 18:8 Torschüsse ist halt schon ein Unterschied. Wobei man sagen muss, Bielefeld mit 128 gelaufenen Kilometern ist mal wieder Topwert. Also muss man ehrlich den Hut vorziehen. Klasse gespielt. Frankfurt mit 68% Ballbesitz, das ist auch komplett verrückt, wenn man drüber nachdenkt. Also 68%, das ist über 2/3, würde jetzt der Mathematiker sagen. Und trotzdem Bielefeld mit 32% Ballbesitz, 2 Tore, das klingt wie ich im Football Manager aktuell. Ja, weil die Folge heute eh nicht so lange wird, rede ich noch 2 Minuten über mein Manager-Spiel schon jetzt. da gewinne ich jetzt zur Zeit auch. Also, ich habe jetzt einfach 18 Spiele in Folge, bin ich ungeschlagen, mit einem Spielsystem, wo ich eigentlich nie über 35% Ballbesitz kriege. Ich schlage einfach nur Flanken auf meinen Stürmer vorne drin. Das ist wunderschön, weil es funktioniert. Ich habe 6-2 gegen den Tabellenführer in der Oberliga gewonnen, obwohl ich ein Aufsteiger bin. Also, wunderschön. So macht das richtig Spaß. Bitte mehr davon. Genau, Transfers, Bielefeld. Ja, Transferphase ist jetzt quasi zu. Ich nehme am 30.01.19:21 auf. Deswegen, es kann jetzt noch sein, dass in den nächsten 24 Stunden was passiert, aber ich hoffe mal nicht. Bielefeld hat ja bereits Castro verpflichtet und auch Okay, jetzt wird es mal wieder peinlich. Burak Inke, es tut mir wirklich leid, ich kann das nicht aussprechen, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Einen türkischen Stürmer, der als großes Talent gilt, Bielefeld anscheinend jetzt auch noch an Giorgio Bello, einem Talent aus der MLS, interessiert. Abwehrspieler, gilt als eines der größten MLS-Talente aktuell, also habe ich gelesen, jetzt kann ich jetzt nicht verifizieren, weil ich persönlich keine MLS schaue. Ja, anscheinend ist es zurzeit so ein kleiner MLS-Hype in der Bundesliga, wenn man drüber nachdenkt. Augsburg mit Pepi. Pepi und, ach Gott, nee, komme ich später noch zu. Bielefeld jetzt mit diesem George Bello. Wolfsburg mit Paredes. Also, da frage ich mich schon. Kommen die irgendwann auf unser Level? Jetzt vielleicht da drüben. Da drüben. What are they doing over there? Kann man schon mal drüber nachdenken, wie lange wir dann noch besser sind in Deutschland. Habe ich auch irgendeine Aussage am Wochenende dazu gelesen, dass wir bald nicht mehr mit Frankreich und England konkurrieren werden, sondern mit Belgien. Und ich dachte mir so, ja, Mensch, das ist jetzt doof. Ich meine, gut, dann haben wir halt keinen menschenverachtenden Konzern hinter uns. Boah, das ist echt mies, ne? Also, ich hätte jetzt lieber, würde ich gerne mich von irgendwelchen menschenverachtenden Leuten sponsern lassen, als dann mit Belgien. Ich meine, Belgien, das ist das überhaupt ein Land? Die haben da nur Waffeln und die EU da. Nein, Spaß beiseite. Also, das war auch mal wieder so eine sinnbefreite Aussage von irgendeinem Experten, aber das gehört nicht hierher. Nicht hierher, da sind wir gleich beim Thema Augsburg und Bundesliga. Augsburg mal wieder mit einer nicht Bundesliga-tauglichen Leistung. Man verliert 1-5 gegen Leverkusen. Und ich habe ein lustiges Zitat gefunden im Kicker. Und da stand, das Spiel war nur für 3 Minuten nach dem 1-2 kurzzeitig spannend. Und dann ging es dem Sinn nach weiter, ja, sonst war es halt einfach scheiße langweilig, weil Augsburg halt überhaupt nichts geschissen bekommen hat. Ja, Augsburg rutscht damit wieder auf den 16. Platz ab, weil Bielefeld vorbeizieht. Und jetzt hat jetzt 19 Punkte. Und ja, man kann sagen, bis jetzt zeigt Pepi noch nicht, wieso er so viel Geld wert ist. Aber ja, laut Kicker 8-2 Großchancen, also Augsburg wirklich hat das Maximale aus ihren Chancen quasi rausgeholt, was sie machen können. Das ist fast schon ein bisschen peinlich, wenn man drüber nachdenkt. Und jetzt kommen wir quasi zum Gegenbeispiel gegen Bielefeld. Augsburg hat auch nur 32 oder 33% Ballbesitz. Aber Augsburg schafft es halt nicht, dadurch irgendwie dieses Konterspiel zu etablieren, wie es Bielefeld hat. Augsburgs Konter wirken halt einfach so stringent wie meine Ausführungen, wenn ich versuche, frei ohne Text zu reden. Geht halt einfach nicht, ne? Also da passiert halt einfach nichts, was irgendwie wirklich nach Konter aussieht. Es gab am Ende mal über Hahn und Gregoritsch einen relativ gut vorgetragenen Konter, der dann von Radetzky gehalten wird. Aber sonst, das ist nicht das, was Augsburg so gut, also was Augsburg gut kann anscheinend. Ich bin ja, also weiß ich, meine Meinung über Weinziel wechselt ja auch quasi wöchentlich. Irgendwie, ich finde ihn irgendwie sympathisch und irgendwie auch nicht, weil er ist halt voll dabei bei Augsburg. Und das finde ich irgendwie cool, weil ich mag Trainer, die so emotional sind und dabei sind, aber irgendwie, keine Ahnung, bei Augsburg. Es ist halt Augsburg, Mensch. Mensch. Wieso muss ich mich dafür rechtfertigen, dass ich Augsburg nicht mag? Ja. Und was mir aufgefallen ist, Augsburg begeht im ganzen Spiel gerade mal 5 Fouls. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Härte ein Faktor ist, über den man im Abstiegskampf kommt, aber Härte ist ja durchaus ein Faktor, über den man im Abstiegskampf kommen kann oder sollte. Was halt nicht unbedingt sollte. Es gibt ja auch Vereine, die das so können. Aber Augsburg ist anscheinend nicht in der Lage, es so zu können. Deswegen, 5 Fouls, wenn du 5-1 verlierst, zeigt einfach irgendwo, dass dann doch die Spieler das nicht richtig angenommen haben. Also ich meine jetzt nicht, dass man diese Fouls machen muss, du fliegst hüfthoch, aka Marc-Oliver Kempf, Gedächtnisgrätsche auf deinen Gegner zu, sondern eher, du machst mal hier einen Trikotzupfer, da im Kopfballduell mal ein bisschen mit dem Ellenbogen die anderen wegdrücken. Einfach mal zeigen, wir sind hier und es kann euch wehtun, wenn ihr uns jetzt weiter so komisch ausspielt, wie ihr es tut. Weil Augsburg ist ja nicht in der, also ist ja offensichtlich nicht in der Lage gewesen, das anders zu lösen. Und man kann sagen, es war quasi ein Offenbarungseid Augsburg, weil die Offensive war komplett abgemeldet. Also wirklich, die Offensive war nicht vorhanden. Pepi, das war blamabel. Vargas ist doch eigentlich der perfekte Konterspieler. Schnell, relativ solide im Abschluss, nie. Überhaupt nicht. Auch dieser Schachzug von Weinzierl mit dieser Doppel-6 aus Dorsch, der ja auch nicht der offensivste Spieler ist, und dem Innenverteidiger-Chef, dem Gewellhoff. Ah, oh, scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Zu versuchen. Jetzt hat der Satz keinen Sinn gemacht. Egal. Der Schachzug mit der defensiven Doppel-6 geht überhaupt nicht auf. Also, das bringt überhaupt keine Stabilität rein, und Augsburg kann jetzt auch nicht mehr das Argument bringen: Ja, wir spielen mit Innenverteidiger 6 und 7. Nein, ihr spielt mit Udokai und Oxford. Das ist eure Stamm-Innenverteidigung. Ihr habt noch einen anderen Innenverteidiger, der noch davor spielt. Und noch Dorsch. Ja, man hat inzwischen in der Zeit sogar auf Fünferkette umgestellt. Meine Güte. Ja, weiß nicht. Der Einzige, der ein bisschen was gezeigt hat, war Arne Meyer mit seinem Tor. Wahrscheinlich auch nur wegen seinem Tor nicht komplett peinlich gewesen. Ja, und da, ich habe es gerade schon angesprochen, Mittelfeld, Dorsch, gut, ja, ich spreche den Namen gar nicht mehr aus, ne? Der eigentliche Kapitän halt. Sind jetzt nicht unbedingt die Spieler, die man sich so wünscht. Doch, Dorsch eigentlich schon. Dorsch inzwischen ist ja auch schon besser geworden, aber das war halt mal wieder kein guter Auftritt von ihm. Und man hat auch Arne Meyer, der, glaube ich, hier jetzt ein bisschen offensiver gespielt hat, als Flügelspieler quasi fast. Und da gab es jetzt bei Augsburg zwei Gerüchte, wo ich sagen muss, das könnten tatsächlich Spieler sein, die gut sind für Augsburg, also die Augsburg weiterbringen würden in ihrer Situation. Der erste Stage aus Norwegen, oder der, ach scheiße, ich habe mir nicht aufgeschrieben. Ja, Stage auf jeden Fall, ich weiß nicht woher. Und Morten Thorsby, der Norweger aus Genua. Und da muss ich sagen, also Morten Thorsby ist so eine FM-Legende. Letztes Jahr, wir haben einfach Zielstrebigkeit 20, Einsatzfreude 20. Der bügelt alles glatt, was auf ihn zuläuft, quasi, weil der halt einfach keine schlechten Spiele kennt. Der weiß nicht, wie man das buchstabiert. Schlechtes Spiel, nie hat er halt nicht, ne? Also zumindest im FM, ich weiß nicht. Ich glaube, im echten Leben ist das nicht so, sonst würde er nicht bei Genua spielen. Ja. Und es zeigt davon, dass Augsburg einfach Bedarf im Mittelfeld hat und den man damit halt quasi leeren könnte. Den Bedarf, mir fehlt das Wort dazu, ich komme nicht drauf. Den Bedarf lösen, ja, auf jeden Fall halt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja, und die bisschen anhaltende Sturmflaute hat man jetzt auch in Angriff genommen. Pepi wechselt für, bitte einmal haltet euch alle fest, ihr wisst es zwar schon, aber ich sag's trotzdem nochmal: 16 Millionen zum FC Augsburg. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Andere Quellen sagen 13,8, aber der Kicker schreibt 16 Millionen. Und ich persönlich bin immer vom Kicker überzeugt, weil ich finde, dass der Kicker das seriöseste Medium in Fußballmedium in Deutschland so ist quasi, ne? Würden wir eigentlich widersprechen. Klar, ich bin auch nicht immer der Meinung vom Kicker, aber also, bevor ich mich jetzt auf Sportbild oder sowas berufe ich mich lieber auf den Kicker. Ja. Und dann, wir waren schon beim Thema Bild, ja, da passt doch gleich. Gehen wir zu Gladbach. Die Bild ist auch mit daran schuld, was bei Gladbach zurzeit passiert ist. Bevor wir zum Spiel kommen, wir klammern das Spiel kurz quasi einmal aus und gehen weiter zum nächsten Thema. Gladbach und das Eberl-Beben, ihr habt sicher alle mitbekommen. Max Eberl, Burnout, ihm geht's nicht gut. Auch von mir, er wird es mit Sicherheit nicht hören. Wenn er das hört, gebe ich irgendjemandem 100 Euro, oder irgendjemand anders, der das hört, 100 Euro. ja, Eberl verlässt die Borussia mit sofortiger Wirkung. Alles Gute an der Stelle. Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich hätte mir einen Text dazu schreiben sollen. Gehen wir zum nächsten Mal, Gladbach. Gladbach verliert nämlich 1:2 gegen Union Berlin. Und das war wirklich ein Scheißspiel, um es mal freundlich zu formulieren. Viele Fouls, viele Fehlpässe. Passquote von unter 80% bei beiden. Schwierig. Max Kruse trifft zweimal. Max Kruse einfach Phänomen. Der Typ ist doch, also der Sportler sein kann, frage ich mich jedes Mal. Ja, genau, und hier, das würde ich gerne noch in Bezug auf Augsburg nehmen. Union Berlin weiß genau, dass sie nicht die spielstärkste Mannschaft sind, dass sie kein vertikales Tiki-Taka oder sonst was aufziehen können. Aber Union Berlin spielt dann halt mal ein bisschen rustikaler an der einen oder anderen Stelle. Und ja, Union Berlin, ich mag Union Berlin nicht. Und man kann es auch durchaus kritisch finden, was sie machen mit ihrem Spielstil. Aber Union begeht 18 Fouls gegen eine stärkere Mannschaft, eine spielstärkere Mannschaft, und zieht damit der Borussia quasi den Zahn. Es war keine sonderlich gefährliche Leistung der Borussia. Keine großen, riesigen Chancen, die man da so finden kann. Deswegen auch chancentechnisch war das alles eher mau. Also Chancenverhältnis 2 zu 2 und dann, wenn man halt nichts draus macht, dann ist halt Union Berlin mit Max Kruse da. Und da muss man jetzt sagen, Gladbach steht noch 3 Punkte vor der Relegation. Ja, ich weiß, es ist das erste Mal, dass wir über Gladbach reden. Gladbach steht nur noch 3 Punkte vor dem Relegationsplatz. Gladbach ist inzwischen im Abstiegskampf. Und das muss man so sagen. Gladbach ist nicht mehr davor, in den Abstiegskampf reinzurutschen. Gladbach ist jetzt da. Und Gladbach muss jetzt gucken, dass sie Ergebnisse bekommen. Es ist jetzt ein Problem, dass Eberl weg ist und Zakaria ist jetzt auch weg, für 5 Millionen zu Juve gewechselt und wenn wir schon bei Transfers ist, Hannes Wolf zu Swansea verliehen. Grüße an Bjarne an der Stelle, der ein riesiger Hannes Wolf-Fan ist. 3 Punkte vor der. Da war der Voice Crack. 3 Punkte vor dem Relegationsplatz ist das, was der VfB mal vor ein paar Wochen noch hatte. Da spielt sie nochmal 2 Punkte schlecht. Der VfB kommt auf einmal wieder ein bisschen rein. Augsburg gewinnt ein Spiel. Und dann stehst du auf einmal auf Platz 18 oder 17. Und was machst du dann? Mein Gefühl ist, dass das nicht passt bei der Borussia. Adi Hütter funktioniert nicht. Man hat es jetzt gegen Bayern geschafft, zweimal gut zu spielen, aber sonst, also wird nichts. Jetzt der Verlust von Zakaria, der letzte Saison auch noch bockstark war, ohne nach. Eine Nachverpflichtung im Blick zu haben, quasi, also neuen Spieler, ist schwierig. Anscheinend jetzt auch noch Matze Ginter auf dem Sprung, im Winter sogar schon. Einer der beiden Milan-Vereine und Atletico Armin auf dem Schirm, weil der ja auch im Sommer ablösefrei wäre. Deswegen, da muss man gucken, muss man nicht noch nach. Also in der Verteidigung hat man Friedrich, okay, aber trotzdem, der Kader ist langsam ein bisschen ausgedünnt. Und die Frage, die ich mir stelle, hat man bei der Borussia eine wirkliche Abstiegsgefahr? Und ich würde sagen, ja, man hat diese Gefahr eindeutig, weil wir haben jetzt so oft gesehen, ah, der Mann, die Mannschaft ist zu gut zum Absteigen, das geht gar nicht, die retten sich irgendwann. Also ich sehe nicht, wo Gladbach sich im Moment retten soll. Die spielen einen Scheiß, was sie, also wirklich, sie spielen so schlecht. Klar, man hat noch die Spieler, mit denen man mal deutlich besser gespielt hat. Aber bis man mit denen wieder auf dem Niveau ist, wo es einigermaßen vorangeht, da muss jetzt wirklich einiges kommen. So, und dann, wer zurzeit einiges liefert, und das überrascht alle, ich weiß, Greuther Fürth. Die im Sporthof Ronohof, nee, Sportpark Ronohof oder wie auch immer deren Stadion heißt. Ich fand's Playmobil-Stadion immer noch stylischer, ich sag's wie es ist. Holen die einfach ihren zweiten Heimsieg in der Bundesliga-Geschichte. Der zweite diese Saison. Man gewinnt gegen Mainz und die Frage, die ich mir stelle, ist da jetzt wieder Hoffnung beim Kleeblatt aufgekommen? Man hat jetzt 10 Punkte. Der VfB auf dem Platz vorhin hat 18 Punkte, ja. Aber guck mal in die Formtabelle. Der VfB ist auch dermaßen beschissen. Augsburg ist nicht gut drauf. Wolfsburg wollen wir gar nicht anfangen. Da rede ich auch nicht drüber, weil ich Wolfsburg dermaßen scheiße finde, dass ich da jetzt nicht drüber reden werde und mir auch keine Notizen zu gemacht habe. Vielleicht rede ich später noch 2 Minuten über Wolfsburg Freestyle. Was Fürth macht, ist sicherlich keine spielerische Glanzleistung. Aber man steht auf einmal deutlich sicherer hinten. Und das wirkt jetzt dumm, wenn ich sage, Greuther Fürth steht sicher. Ja, Greuther Fürth steht sicher. Greuther Fürth hat in den letzten 5 Spielen 3 Gegentore bekommen. Das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel, vor allem als Tabellenletzter. Gegen Stuttgart 0-0, gegen Augsburg 0-0, gegen Bielefeld 2-2, gegen Fürth 2-1. Die kommen nochmal ran, habe ich das Gefühl. Und dann wird das eine ganz unschöne Situation, wie ganz viele Vereine da oben. Weil Fürth hat jetzt die Situation, sie haben nichts zu verlieren, wirklich. Die haben, bei denen, es geht einfach nur darum, entweder wir machen jetzt was Großes Oder wir steigen halt ab. Mein Gott, es rechnet eh niemand damit, dass sie drin bleiben. Duziak mit dem 1-0, Stefan Bell mit dem 2-0 Eigentor und dann Onisivo in der Nachspielzeit noch zum 2-1, aber wird nichts mehr. Was hat Fürth zu verlieren? Wenn die mehr so Leistungen zeigen, dann wird das was. Aber für Fürth hat sich einiges getan in Sachen Transfers. Adrian Fein, Leihe aufgehört. Hugmar, Leihe aufgelöst. Itten, Leihe aufgelöst. Berggren-Vertrag aufgelöst. Aber man hat jetzt einen Ersatztorwart geholt, weil Funk hat sich ja verletzt. Burcher, dem vertraut man ja nicht wirklich deswegen. Man hat Linde aus einem skandinavischen Land geholt. Meine Fresse, ich sollte mir echt mal ein paar mehr Notizen machen. Aus Schweden, von Molde FK. Ich bin professionell vorbereitet, man merkt. Ja, ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass wir nachher ankommt. Vielleicht holen die nochmal einen Sieg, aber dann irgendwann merken die Spieler, scheiße, es könnte ja doch was gehen, dann verfallen sie wahrscheinlich wieder in alte Muster. Aber man muss sagen, gut, dass sie den Trainer nicht entlassen haben, weil Stefan Leitl hat jetzt die Chance, was aufzubauen, was zu zeigen, was er kann und ja, mach mal, ne? Zeigt mal, was ihr könnt. Dann, wer mal wieder nicht gezeigt hat, was ihr könnt, ist die Hertha. Ja, man geht komplett baden gegen Bayern. Muss man sich jetzt nicht groß drüber reden. 5:30 Torschüsse, 1:5 Tore. Das ist komplett egal. Also muss ich ehrlich sagen, das ist ein Spiel gegen Bayern. Bonusspiel, wie man so schön sagt. Das interessiert niemanden. Viel wichtiger. Hertha tätigt mal wieder einige Transfers. Man holt sich Kelian Nsona für 500k von dem wunderschönen Verein Stade Malherbe Cayenne aus Frankreich. Ich liebe französische Vereine, die haben immer so geile Namen, außer PSG. Ich hasse PSG und Monaco. Monaco auch ganz schlimm. Als Piontek-Ersatz, der per Laie wieder in die Serie A gewechselt ist, hat aber zuerst Alario hatten gedacht, Laie scheitert aber, weil Bayer Leverkusen den Kader nicht noch mehr verdünnen will. Deswegen holt man Dong Jun Lee aus Korea. Muss ich ehrlich sein, habe ich keine Ahnung, was der kann. Also mit Kilian Nsona einen ganz passablen Flügelspieler vermutlich geholt, aber Dong Jun Lee, weiß ich einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Und dann auf der Innenverteidigerposition hat man quasi noch einen Wechsel gemacht. Torunariga wechselt nach Belgien, leihweise. Dafür holt man Marc-Oliver Kempf vom VfB. Und ich muss sagen, Hut ab, Hertha, da hat man sich was richtig Großes gelandet. Weil Marc-Oliver Kempf ist genau der Spieler, den du jetzt in der Situation von Berlin brauchst. Stark. Haut sich in jeden Kopfball rein, haut sich in jeden normalen Zweikampf rein, haut sich in alles rein, was auf ihn zuläuft. Und er ist auch noch gefährlich. Der Mann kann auch noch Tore schießen. Ja, das ist ein Innenverteidiger, aber der ist trotzdem nicht schlecht. Der VfB hatte keine Chance, ihn zu halten. Wahrscheinlich. Für 500.000 wechselt er jetzt zu Hertha, besser als im Sommer ablösefrei, aber ja, bin ich nicht überzeugt. Cefuig wird nach England verliehen. Naja, gut, habe ich mir auch mehr erhofft von dem Transfer am Anfang. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle: Was ist dieser Kader und vor allem dieser Trainer in der Rückrunde fähig zu leisten? Ich finde Typhoon Korkut unfassbar cool, wirklich. Weiß nicht wieso. Aber meine Meinung zu Trainern ändert sich auch wirklich jede Woche. Hat die Hertha jetzt mit diesem Trainer wirklich eine Chance, da groß was zu reißen? Ich würde es ihnen gönnen, aber es ist immer noch Typhoon Korkut irgendwo. Und Typhoon Korkut ist nicht dafür bekannt, dass er große spielerische Lösungen finden für Probleme. Vielleicht überrascht er mich auch wieder mit einer Bombenrückrunde wie beim VfB. Fänd ich geil. Wobei, nee, weil dann hat der VfB einen Konkurrent weniger. Jetzt wird's schwierig. Ja, weiß ich nicht. Weil, kann ich mir vorstellen, muss aber nicht sein. Muss nicht sein, das denkt der VfB zurzeit auch bei Tore schießen. Jetzt wird's richtig schmerzhaft für mich. Ein komplett zahnloser VfB verliert gegen Freiburg mit 2:0. Und ja, was soll ich sagen? Was mich an dieser Niederlage außerhalb vom VfB quasi am meisten gestört hat, waren die Fans, die auf Twitter alles auf den Schiri geschoben haben. Es tut mir leid, Freunde. Das war keine Glanzleistung vom Schiri. Wirklich nicht. Aber der VfB war so ungefährlich. Die hätten den Schiri auf ihrer Seite haben können und sie hätten trotzdem maximal ein Tor geschossen. Die hätten mit dem Schiri als Feldspieler spielen können, wahrscheinlich hätten trotzdem nur ein Tor geschossen. Die hätten mit dem Schiri und dem gesamten Assistenzteam zusammenspielen können und der VfB hätte wahrscheinlich nicht mehr als ein Tor geschossen. Also, weiß nicht, was ich sagen soll. Da wieder das Gleiche wie bei Augsburg. Ihr Leute, wir sind im Abstiegskampf. Haut euch rein. Tut halt auch mal jemandem weh. Ja, ich fordere nicht Verletzungen auf, aber zeigt dem Gegner, wir sind da. Wir stehen euch auf den Füßen, wenn ihr was machen wollt. Und dann diese fragwürdige Elfmeterentscheidung. Ja, ich hätte den Elfmeter nicht gegeben. Nein, ich hätte ihn auch nicht zurückgenommen, weil das keine klare Fehlentscheidung ist. Aber Mensch, Leute, ihr seid Profis. Ihr könnt nicht dann einfach schlafen, die nächsten 5 Minuten euch da das Tor einschenken lassen. Das ist keine Möglichkeit. Ihr müsst wach sein, ihr müsst fit sein. Und ja, okay, der Schiri gibt den Elfmeter nicht. Gut, dann trete ich jetzt meinen nächsten Gegner den Ball weg vom Fuß. Aber nicht, oh, der Schiri gibt mir keine Mühe, ich bin jetzt das bockige Kind und spiele nicht mehr mit, no, weil ich bin der VfB und ich darf das und wir steigen eh nicht ab. Wir sind schon ein guter Kader. Nein! Meine Fresse! Mach mal was. Jetzt wieder 5 Spiele ohne Tor. Ja, super. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist so unfassbar schlecht, was der VfB zurzeit spielt. Ich habe mich von so einer kleinen Schlussoffensive gegen Fürth, habe ich mich täuschen lassen und dachte, Mensch, das könnte ja auch was werden. Nein, das wird überhaupt nichts. Das ist so schwach. Wirklich, das ist so schwach. Das könnte ich zurzeit besser auf dem Fußball spielen. Und ich spiele einmal in der Woche Fußball im Sportunterricht. Und ich könnte das, was die da vorne zustande bringen. Man ist jetzt wieder Vorletzter. Vorletzter, Alter. Bielefeld ist ja noch vorbei. Bielefeld, Augsburg. Leute, macht was. Zeigt, dass ihr es verstanden habt, um was es geht. Und nicht, ah ja, da rennt der Spieler an mir vorbei. Da trabe ich jetzt mal locker hinterher, weil. Ist ja, also wir können ja auch mal ein Spiel verlieren. Nein, wir können kein Spiel aktuell verlieren. Wir müssen jetzt gewinnen. Macht was. Und da sind so Spieler, die mich besonders aufregen, immer wieder auf dem Feld. Tut mir leid. Ja, Koulibaly genießt manchmal einen besonderen Welpenschutz bei manchen Leuten. Aber was ein Koulibaly Woche für Woche liefert, ist meiner Meinung nach eine pure Frechheit. Ich verstehe nicht, wie man ihn aufstellt. Massimo haut sich rein und versucht. Koulibaly, oh ja, mach mal hier noch ein Dribbling, da noch ein Dribbling, oh ja, oh, jetzt könnte ich schießen, nee, laufe ich noch 3 Schritte, oh, jetzt könnte ich passen, dann laufe ich noch mal 3 Schritte, jetzt stehe ich im Aus, schade. Mensch, und ich meine ja nicht mal nur Koulibaly, Führich, was war das? Führich wurde als Führungsspieler für die Offensive quasi verpflichtet. Das ist ja überhaupt nichts, was der macht. Da geht ja auch nichts. Ein Kalajdzic vorne haut sich rein und versucht alles, ackert mit nach hinten. Ein TBD, den ich am Anfang noch gehasst habe. TBD macht das gut. Der rennt und rennt und rennt und versucht alles. Aber dann sind da so Leute auf dem Platz, wo ich mir denke, Leute, das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Und auch ein Borna Sosa. Da kommen keine Flanken mehr. Irgendwo richtig an. Einmal versucht, einmal bringt er einen Flank rein, direkt Brandgefahr im Strafraum. Nicht Müller, wie heißt denn der? Der Vogel bei denen im Tor. Flecken kriegt den gerade noch so. Aber wieso dann bringt man dann nur eine Flanke? Bring noch mal mehr Flanken, versuch's doch, setz dich doch mal wieder gegen deine Gegner durch und pass nicht den Ball direkt weg oder verlier ihn nicht direkt dauernd. Wirklich. Und ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, an was es liegt. Und das macht mich so sauer. Ein Endo, der ist überspielt, okay. Aber trotzdem, keine Leistung. Mangala, das war auch nichts. Ich kann es nicht in Worte fassen, wie sehr mich das zurzeit aufregt, was beim VfB passiert. Und ja, wir haben viele Verletzte. Ja, ich weiß, sie kommen aus. Kalajdzic kommt aus einer Verletzung, Silas kommt aus einer Verletzung. Aber so wenig, wie die auf den Platz bringen. Das kann eigentlich keine Ausrede sein, dass du verletzt warst und dann gar nichts mehr kannst auf einmal. Und für diese Offensive ist jetzt ein Transfer eingeplant anscheinend. Thiago Thomas von Benfica Lissabon. Bis jetzt, alles, was ich von ihm gesehen habe, waren Bilder mit Bier, mit noch mehr Bier, eine Sonnenbrille und wie er zweifelswürdige Tänze in der Benfica-Kabine aufführt. Ja, angeblich 1,5 Jahre, 500.000 Euro Leihgebühr. Ja, Mensch, was soll ich sagen? Könnte was bringen, könnte nichts bringen. Ich habe jetzt etwas gelesen, quasi ein Gonzales. Und das ist ein Punkt, den ich sehr wichtig finde. Er ist nicht aus der Kategorie Sven Mislintat-Transfers. Wir holen uns einen hochbegabten Jugendlichen, der vielleicht was kann, vielleicht aber auch nicht. Nee, das ist ein Transfer aus der Kategorie. Wir holen uns einen, der hat 5 Champions League-Spiele diese Saison gemacht, spielt sehr viel, auch in der ersten Mannschaft von Benfica. Der hilft direkt, das ist ein Marmouche quasi, ein Marmouche-Transfer. Laie, Soforthilfe, soll was zeigen. Auch wenn Marmouche zur Zeit nicht so viel zeigt. Ja, gut, okay, er ist ja auch gerade nicht da, ne? Schlaulasse. Dann, VfB kämpft zu Werder ab und ich könnte jetzt hier nochmal das sagen, was ich gerade eben gesagt habe. Ich verstehe es nicht. Also, ich kann es nachvollziehen, ich finde es scheiße, weil es ist ein typischer Spieler, den du für den Abstiegskampf brauchst. Man verleiht Cissé nach Polen. Ich habe ein bisschen Angst um Cissé, dass der jetzt komplett baden geht und das gar nichts mehr wird beim VfB. Und der schmerzhafteste Transfer von allen, also zumindest aus Sicht von mir, man verkauft Al-Gadoui nach Zypern. Unfassbar toller Typ. Ich liebe ihn, wirklich. Und was ich in Zypern gesehen habe, in seinem ersten Spiel, die wissen, wie man ihn anspielen muss. Man muss ihn nämlich nicht hoch anspielen meistens, sondern eher direkt, bisschen überfallartig quasi, dass der Verteidiger nicht genau wissen, um was es geht, aber das ist ein anderes Thema. Und man verleiht Clement an Paderborn für die Rückrunde. Und ich habe auch bei pa Clement jetzt gerade ein bisschen Angst, dass der nicht wiederkommen wird. Dass er da jetzt ein halbes Jahr ist, im Schaufenster steht und dann vielleicht zu irgendeinem Zweitligisten, zu irgendeinem ambitionierten Zweitligisten wechselt. Hoffe ich nicht, weil ich mag Clement. Und bei diesen Transfers, Al-Gadoui, Kempf und Clement, drängt sich mir jetzt auf, verfällt der VfB jetzt wirklich in so einen übertriebenen Jugendwahn? Also Wahn in Anführungszeichen. Man hat sehr, sehr viele junge Spieler, TBD, Koulibaly, auch mal Mavropanos ist erst 22. Dann hat man noch einen Eklow, den man immer wieder bringt. Ahamada, Beyaz, Ito. Also, das ist schon ziemlich jung, was der VfB da macht. Ich weiß es nicht, ob das die geeignete Strategie für einen Abstiegskampf ist. Es steht mir, glaube ich, auch. Oh Gott, das war mein Stift. Es steht mir auch, glaube ich, nicht zu, das zu bewerten, aber ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe es sehr, dass es funktioniert, weil ein Abstieg im VfB und dann war es das vermutlich als auch im VfB. Ja, TBD gefährlichster Spieler, sagt aber auch schon wieder einiges aus darüber, dass es nicht an den jungen Spielern hängt. Es hängt auch an den gestandenen Spielern, dass die jetzt mal was zeigen sollten. Und dann habe ich jetzt ein paar Mal gelesen, soll man Matarazzo entlassen für einen neuen Impuls? Und meine erste Reaktion war erstmal, nee, auf gar keinen Fall. Meine zweite Reaktion war, weiß ich nicht. Vielleicht braucht man jetzt einen neuen Impuls vom VfB, der jetzt den VfB nach vorne bringt und was Neues initiiert. Aber dann bin ich auch wieder, Matarazzo hat gezeigt, dass er es kann in der zweiten Liga, dass er was Neues machen kann. Und jetzt hat man dieses Trainingslager in Marbella und ich hoffe, dass man da mal irgendwas hinkriegt jetzt, was einem was bringt in der Rückrunde. Ja, und ich würde sagen, oh, ich habe schon 33 Minuten geredet. Ah, ja, ich wusste gar nicht, dass ich so nach einem Stück reden kann. wir kommen zum Abstiegskummerkasten und ich bin sehr dankbar für euch, dass ihr mir so viele Fragen gestellt habt. Dann komme ich noch auf 40 Minuten. Die erste Frage kommt von Paul Lavakalypse. Toller Typ, folgt ihm. Paul fragt, warum liegen in der Sekunde alle Offensivbemühungen brach, sobald Endo und Sosa aus dem Spiel genommen sind? Ja, weil Endo und Sosa aus dem Spiel genommen sind, weil der Rest nichts hinkriegt. Ich muss sagen, Spieler wie Koulibaly haben einfach ein unfassbar schlechtes Timing. Wirklich, muss ich ehrlich sagen, das ist wirklich schwach, was die machen. Entscheidungsfindung, ganz, ganz schlechte Sache, ganz wirklich sehr schlimm. Wenn ich Koulibaly zuschaue, denke ich mir immer, pass, 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 oh, pass doch mal. Oder ich denke mir, ja, jetzt könntest du laufen und dann spielt er den Rückpass zum Keeper. Deswegen, es ist schwierig. Olli fragt, ich spreche den Namen nicht aus, weil ich habe gelernt, Olli, bist du stolz auf mich? Ist der neue Trainereffekt bei Korkut schon weg? Sagen wir mal so, es lief im Januar eher so semi oder auch einfach scheiße. Ja, die Einschätzung würde ich teilen. Es geht jetzt nicht besonders gut los für Korkut dieses Jahr und in der Rückrunde, aber vielleicht kann Korkut noch was reißen mit seiner komischen Art, Fußball zu spielen. Ich hoffe es zumindest, dass Hertha auch drin bleibt und Augsburg und Bielefeld noch runtergehen. Oder ehrlich gesagt, Augsburg und Wolfsburg soll runtergehen. Ja, deswegen. Ich glaube, der Effekt ist weg bei Kork und jetzt muss er zeigen, was er kann. War es dumm, Kempf jetzt schon abzugeben? Fragt auch Olli. Schwierig. Also, es war auf jeden Fall aus meiner Sicht, aus vom VfB-Fansicht, eine schlechte Entscheidung, Kempf abzugeben, weil Kempf wirklich genau der Spieler ist, den du im Abstiegskampf brauchst, mit seinem Kampfgeist und allem, was er mitbringt. Aber du brauchst halt auch als VfB zurzeit das Geld, das Kempf jetzt nochmal einbringt. Diese 500.000 werden sofort reinvestiert in diesen Offensivtransfer, den du jetzt noch machst. Und du hast halt mit Carazo auch noch einen weiteren Mann dahinter, der Innenverteidiger gut spielen kann. Und Stenzel auch noch einer, der es jetzt tatsächlich gut gemacht hat, fand ich, die letzten Spiele. Deswegen. Ja, es ist geteilte Meinung, kann ich nicht klar sagen, ob es dumm war. Yannick fragt, wie beurteilt ihr die Kader bei uns VfB? Danke, dass du mich mit dem Plural ansprichst. Man nennt mich auch Kaiser, ich weiß. Scheiße, sorry. Ja, schwierig. Vor der Saison war ich so, ja, geil, ich liebe Talente, mach mal weiter so. Jetzt bin ich so, weiß ich wirklich nicht mehr, was ich davon halten soll. Weil vielleicht setzt man zu sehr auf diese jungen Spieler, die noch entwickelt werden müssen, weil auch weil es nicht anders geht. Also ich finde, man holt aus den Möglichkeiten, die man hat, schon sehr viel raus. Aber vielleicht könnte man mehr rausholen, wenn man Spieler wie Castro auch einfach mal halten würde. Weil ich finde, Castro war ein Spieler, der den jungen Spielern viel gebracht hat. Tilholt Messner oder AK, auch der bestaussehendste in meiner Timeline, fragt: Wird Thiago Thomas überhaupt was bewegen können? Oder wird alles, was er dazu beigetragen, was er beizutragen hat, Bilder vom Saufen sein? Till, was soll ich mit der Frage? Das ist reines Raten jetzt. Auf jeden Fall danke für die Frage. Also, jetzt muss ich mich blamieren, wahrscheinlich. Ich sage, Thiago Thomas macht in der Rückrunde 6 Tore, 3 Assists, nee, 4 Assists, 4 Assists. Zeigt dem VfB den Weg in Richtung Klassenerhalt und führt den VfB dahin. Dann bringt er ein Fotobuch raus, in dem er seine besten Sauffotos aus Stuttgart bringt. Kriegt eine Kooperation mit dem Stuttgarter Hofbräu, wird da Bildermodel, spielt ein Jahr lang gar kein Fußball mehr, weil er zu viel Bier trinkt. Geht dann zurück zu Benfica, aber hat einen langfristigen Vertrag mit Stuttgarter Hofbräu. Vertrau mir, genauso wird es passieren. Und wir steigen den beiden das Haus nicht ab. Dann Rob1893 fragt, bekommen Gladbach und Wolfsburg sich noch gefangen oder rutschen sie hinten mit rein? Ja, ich habe gerade gesehen, dass während der Aufnahme Wolfsburg auf einmal Kruse verpflichtet hat. Und deswegen sage ich nein, Wolfsburg fängt sich, Wolfsburg bleibt drin. Gladbach ist ein schwierigeres Thema, weil Gladbach einfach so destabilisiert wird in allen Bereichen, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass Gladbach da richtig tief reinrutscht. Jonas fragt, wie schätzt ihr die Chancen auf eine halbwegs erfolgreiche Rückrunde für den VfB ein? Jonas, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt gern sagen hoch, aber ich muss leider sagen nieder. Erfolgreich ist für mich jetzt, dass wir eine Rückrunde wie letztes Jahr spielen. Das wird es nicht geben. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir eine Rückrunde spielen, mit der wir am 31. Spieltag sicher in der Liga bleiben. TW Dunkelrot fragt, seid ihr Team Mistental oder hasst ihr den VfB? Ich bin Team Mistental, eindeutig. Kulibali Goat, gegen welchen Gegner würde der VfB in der Relegation gewinnen und gegen welchen verlieren? Okay. Okay, jetzt fühle ich mich gechallenged. Zweite Bundesliga, was heißt gechallenged? Jetzt machen wir eine Liste. So, wir nehmen mal die ersten 8 Vereine, okay, 9 Vereine in der zweiten Liga, weil die sind alle noch in der Schlagdistanz. Gegen Darmstadt gewinnt der VfB. Gegen St. Pauli kriegt der VfB aufs Maul, weil St. Pauli einfach so viel besser ist. Darmstadt ist glaube ich, machbar. Bremen unter Werner ist einfach ein verdammt guter Verein. Glaube ich auch nicht, dass der VfB das hinkriegen würde aktuell. Schalke wird der VfB besiegen, weil Schalke sich wahrscheinlich selber überschätzt in dem Spiel. HSV, oh, das ist Tim Walter. HSV, da wird wahrscheinlich Tim Walter davor sagen, ja, das gewinnen wir zu null. Beide Spiele zusammen kumuliert über 17 Tore. Und kriegt der HSV komplett aufs Maul vom VfB. Heidenheim. Puh. Heidenheim. Das ist immer eine Kiste. Also da geht natürlich alles. Aber ich denke, dass Heidenheim es nicht machen würde gegen den VfB. Nürnberg? Nee. Nürnberg wird es nicht machen. Da fehlt es vorne und hinten. Klar, Schäffler ist ein geiler Spieler, dem VfB schon mal sehr viele Schmerzen zugefügt hat im Sturm, aber. Wobei, die haben auch noch Schuranov. Schuranov ist halt auch ein Biest. Aber ich glaube auch, dass der VfB da bestehen würde. Regensburg? Ja, ne? Also müssen wir nicht drüber reden. Paderborn glaube ich aber, dass der VfB verlieren würde. Paderborn spielt zu mutig für den VfB. Das kriegt der VfB nicht hin. Da sind sie zu eingeschüchtert von, wenn die auftreten. Das würden sie nicht hinbekommen in der Relegation. So, ja, dann. Ich aktualisiere nochmal, ob nochmal Fragen reingekommen sind. Nein, es sind keine Fragen mehr reingekommen. So, dann würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen für diese Woche. Oder ehrlich gesagt, ich bin am Ende angekommen für diese Woche. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir irgendwer schreiben würde, wie ich es gemacht habe, weil ich jetzt 40 Minuten am Stück alleine mit mir geredet habe. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen dumm. Startet gut in die Woche, wenn ihr das hört. Macht's besser als der VfB in letzter Zeit. Oder macht's so, wie es in der VfB in nächster Zeit machen würde, also richtig gut. Deswegen, Junge, Leute, macht's gut. Haut rein und es war mein inneres Blumenpflücken. Tschüss.